Nur, dass der letzte Teil schon über ein Jahr her ist und sich deswegen auch keiner mehr dran erinnert. Ist okay, ich verzeihe euch, ja. Also, wer mag, darf nochmal in der Bibliothek unserer Predigten der CGI stöbern, Teil 1 und Teil 2, Sommer letzten Jahres. Dort findet ihr die ersten beiden Teile und wir werden das auch gleich nochmal kurz uns anschauen. Denn heute geht es um den Teil der Josef-Geschichte, wo Josef in einem echten Gefängnis steckt. Ja? Und wir dürfen es übertragen auf uns, auf Lebenszeiten, wo wir innerlich in einem Gefängnis stecken. Ja? Und ich möchte euch einmal eine ganz kurze Rückschau geben, damit wir das alles richtig einsortieren können. Dass wir Josef wirklich verstehen können und uns wirklich hineinversetzen können, warum diese Prinzipien so besonders sind bei Josef. Es startet damit, dass Josef als ein Kind von mehreren Kindern groß geworden ist. Ein Kind von Jakob, hat ganz viele Brüder. Und er ist sehr gottverbunden und in seinem Leben spielen immer wieder Träume eine Rolle. So auch am Anfang. Er hat einen Traum, wo er sieht, wie bildlich seine Brüder und seine Eltern sich vor ihm verneigen. Das ist ein Ausdruck davon, wie er von Gott hoch erhoben wird über seine Brüder und eine Verheißung auf später. Die Brüder macht das natürlich, das und vieles andere, äußerst neidisch. Sie sorgen dafür, dass Josef verkauft wird und er schließlich in Ägypten als Sklave landet. Josef gewinnt durch Gottes Barmherzigkeit die Gunst von Potiphar, das ist der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, und arbeitet dort sehr fleißig und gewinnt eine hohe Stellung. Also er ist der Verwalter des ganzen Hauses, aber die Frau von Potiphar möchte Josef verführen. Josef steht zu seinen treuen Prinzipien und entzieht sich ihr. Und die Frau von Potiphar belügt ihren Mann, dass Josef sie begehrt hätte, und der Mann von der Potiphar, der reagiert so, dass er Josef ins Gefängnis schmeißt. Und dort im Gefängnis startet unsere Geschichte heute. Und das sind in der Summe über 2 Kapitel, die ich euch nicht alle vorlesen werde. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ihr seid herzlich eingeladen, 1. Mose 39 Ende bis 1. Mose 41, ich glaube Vers 40 zu lesen. Ja, das sind einige Verse. Ich möchte euch aber eine kurze Zusammenfassung geben und dann werden wir punktuell in relevante einzelne Versen reinschauen. Ich hoffe, das ist ein Deal, den ihr mitgeben könnt. Okay? So, und da das eine Geschichte wie aus der Sonntagsschule ist oder aus dem Religionsunterricht, habe ich auch Bilder wie von damals mitgebracht, die das alles so illustrieren, und ich trage euch ganz kurz eine Zusammenfassung vor. Josef wird also von Potiphar ins Gefängnis geworfen. Doch Gott steht ihm bei. Bald gewinnt er das Vertrauen des Gefängnisverwalters und wird für die anderen Häftlinge verantwortlich. 2 Mitgefangene, der Mundschenk und der Bäcker des Pharaos, haben Träume. Der Mundschenk träumt von einem Weinstock mit 3 Ranken, dessen Trauben er auspresst und dem Pharao reicht. Josef deutet das als seine baldige Wiedereinsetzung. Der Bäcker träumt von 3 Körben Gebäck auf seinem Kopf, die von Vögeln gefressen werden. Josef erklärt, das bedeute seinen Tod durch Hinrichtung. Beide Deutungen treffen ein, doch der Mundschenk vergisst Josef. 2 Jahre später hat der Pharao 2 Träume. Im ersten steigen 7 fette Kühe aus dem Nil, die von 7 mageren Kühen gefressen werden. Im zweiten wachsen 7 volle Ähren, die von 7 vertrockneten Ähren verschlungen werden. Niemand kann sie deuten, bis der Mundschenk Josef erwähnt. Josef erklärt, dass beide Träume dasselbe bedeuten. Es wird 7 fruchtbare Jahre geben, gefolgt von 7 Jahren Hungersnot. Er rät dem Pharao, Vorräte anzulegen. Beeindruckt ernennt der Pharao Josef zum Stellvertreter über ganz Ägypten, gibt ihm königliche Macht, einen neuen Namen und eine Frau. Mit 30 Jahren beginnt Josef, das Land klug zu regieren und auf die kommenden Hungerjahre vorzubereiten. Welch eine Geschichte! Vom Gefängnis zum Leiter oder zum Regent eines ganzen Landes. In dieser Zeit lebt Josef vier gute Prinzipien, um nicht nur irgendwie durch diese schlechte oder schwere Zeit des Gefängnisses zu kommen, sondern das ganze Potenzial Gottes, das er in diese Zeit hineingelegt hat, auszunutzen. Vier Prinzipien. Erstes Prinzip, aktiv sein und Verantwortung zulassen. Zweites Prinzip, Gott die Ehre geben. Drittes Prinzip, gut und ehrlich reden. Und viertes Prinzip, auf Gottes Plan vertrauen. Und wir gehen die jetzt nochmal Stück für Stück durch. Josef ist also in diesem Gefängnis. Es ist ein Ort des Wartens. Im alten Ägypten war die reine Strafe, du kommst in das Gefängnis, nicht die Strafe selbst, so wie es heutzutage ist. Ja? Heute ist 20 Jahre in der Justizvollzugsanstalt eine durchaus mögliche Strafe. Damals nicht. Damals bedeutet, du gehst ins Gefängnis, bald wird über deine Strafe entschieden, kriegst du nur Peitschenhiebe oder wirst du komplett umgebracht. Oder entscheidet sich der Pfarrer oder wer auch immer dafür verantwortlich war, doch ganz anders und du wirst komplett wieder freigelassen. Das Gefängnis ist ein Ort des Wartens. Ihr könnt euch das so vorstellen, ein Raum wie so groß vielleicht wie der Kinderraum, in dem wir alle zusammen drin wären. Total eng, total heiß, absolut schlechte Hygienebedingungen, kaum bis gar nichts zu essen. Ein Ort der Ungewissheit und der Tod steht jeden Moment bevor. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich Josef dort gefühlt hat? Er ist dort in diesem Gefängnis und weiß nicht, wie es weitergeht. An späterer Stelle sagt Josef, ich wurde zu Unrecht hier eingesperrt. Es verdeutlicht, also nicht nur, dass er dort ist, sondern er weiß auch, ich bin total zu Unrecht hier. Ich habe keinen umgebracht. Ich habe nicht die Frau begehrt. Also ich bin hier in diesen unglaublich schlimmen Zuständen und das auch noch zu Unrecht. Und das Gefühl hatte er schon mal. Ja, er wurde ja schon mal von seinen Brüdern verkauft, zu Unrecht. Ja, und hing da wieder. Und muss dieses Gefühl auch noch zusätzlich gehabt haben. Und es fängt schon wieder von vorne an. Immer noch. Immer wieder muss ich da wieder neu. Und ich kann mir vorstellen, dass innerlich sein Mut und seine Freude zu sinken beginnen. Vielleicht kennst du das auch. Du tust das Gute und es wird irgendwie mit was Schlechtem erwidert, in kleinem oder im großen Stil. Und in dieser Situation kommen diese Prinzipien zu Trage. Und das erste ist, dass Josef sich entscheidet oder es lebt, trotzdem aktiv zu sein und Verantwortung zuzulassen. Denn der Josef erhält, dank Gott, die Gunst des Gefängniswärters, aber er tut auch etwas. Wir lesen in 1. Mose 39, Vers 23, der Verwalter musste sich um nichts mehr kümmern, denn der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat. Ja? Also Josef, der macht auch etwas dafür. Der lässt sich nicht hängen, sondern er sagt, okay, das ist eine schlimme Situation, aber ich kann hier irgendwas machen immerhin. Ich kann in irgendeiner Art und Weise aktiv sein. Also mache ich diese Aufgaben, die vor mir sind. Und alles Übrige schenkt der Herr. Der Herr segnet sein Tun. Im Neuen Testament verhält es sich ähnlich. Ja? Paulus wird ins Knast geschmissen, ist im Gefängnis in Rom und sagt nicht, okay, blöd, jetzt bin ich in der Situation, jetzt kann ich nichts mehr machen. Nein, in der Zeit schreibt Paulus Briefe, die uns Christen bis heute ein wertvoller Schatz sind, weil er aktiv ist, weil er nicht sagt, okay, jetzt kann ich nichts mehr machen. Nein, er guckt, was kann ich denn machen? Ich kann zwar nicht vor die Leute gehen und predigen, aber ich kann ihnen was schreiben, ich kann ihnen etwas mitteilen. Ja? Und das bedeutet für uns, wenn wir in solchen Situationen sind, wo es uns schlecht geht, seid weiterhin aktiv. Tut das, was euch möglich ist. Und ich weiß, dass es in wirklich schweren depressiven Phasen, da ist es eine Last, schon morgens aufzustehen. Aber das, was du tun kannst, tu es. Aufgaben, die dir gegeben werden, versuch sie auszuführen. Starte mit kleinen Schritten, mit kleinen Aufgaben und gib Gott die Möglichkeit, dich in deinem Handeln zu segnen. Mach weiter mit deinen alltäglichen Aufgaben. Aber dabei bleibt Josef nicht, denn Josef bekam auch Verantwortung. Und zwar heißt es in 1. Mose 40, 4 bis 6, Der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, sprich Potiphar, gab Josef den Auftrag, sich um sie zu kümmern. Sie, das sind der Mundschenk und der Bäcker. Eines Nachts hatten der Mundschenk und der Bäcker einen Traum und beide Träume hatten eine besondere Bedeutung. Am nächsten Morgen fiel Josef der niedergeschlagene Gesichtsausdruck der beiden auf. Josef bekommt hier wieder eine Aufgabe, sich um die beiden zu kümmern, und er nimmt diese Verantwortung, die er für die beiden bekommt, auch wahr. Er nimmt diese Aufgabe sehr ernst, sodass er einen Blick für den Gemütszustand hat. Ja, er bleibt nicht irgendwie dabei, denen zu erklären, ja, da ist vielleicht der Ort, wo du irgendwie deine Geschäfte verrichten kannst und da kriegst du Essen und so und halt dich von dem und jenen fern, sondern er geht viel weiter. Er guckt wirklich, ey, wie geht's denen? Er hat trotz seiner schlechten Situation den Blick für andere, für die Leute, für die er Verantwortung übernommen hat. Er bleibt nicht bei den überprüfbaren Minimalanforderungen seiner Aufgabe. Und vielleicht ist es auch Ausdruck seines Wesens, seine Aufgaben besonders zuverlässig und treu zu übernehmen. Aber es ist etwas, was wir uns durchaus von ihm abschauen dürfen. Es bedeutet, Aufträge und Aufgaben ernst zu nehmen. In dem Moment, wo wir unseren Blick auf andere richten, richten wir unseren Blick ja auch selbst weg von uns und von unserem Selbstmitleid und wie schlecht es uns doch geht und können den anderen dienen. Lasst uns trotz eigener Schwierigkeiten, schweren und schweren Last hilfsbereit zu anderen sein. Ja? In Galater 6, Vers 9 heißt es, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Die Bibel ist so ehrlich, ja? Die Bibel ist so ehrlich, weil es wird Zeiten geben, in denen man lieber aufgeben möchte, wo man nichts mehr Gutes tun möchte, weder sich noch anderen. Es ist einfacher, müde zu sein und aufzugeben. Aber das Gegenteil ist das Richtige. Nicht aufgeben. Weitermachen. Weiter die Verantwortung übernehmen und weiter Gutes zu tun. Wir kennen das aus vielen Bereichen der Gemeindearbeit, aber auch im Persönlichen. Zum Beispiel die Pfadfinderarbeit. Man steckt jahrelang viel Zeit und viel Liebe in Kinder und Jugendliche, wo ein Großteil dann nachher wegzieht, in die Ausbildung geht oder einfach nicht mehr da ist. In der Seelsorge führt man nächtelang Gespräche, gibt so viele gute Ratschläge und sieht keine Verbesserung. Ich möchte euch heute ermutigen, weiterzumachen, nicht aufzugeben, nicht müde zu werden. Wie möchtest du mit deinen Aufgaben trotz eventuell schweren oder schlechten Zeiten umgehen? Das zweite Prinzip ist Gott ehren. Ja, wie macht Josef das, dass er Gott ehrt? Trotz seiner Situation im Gefängnis klagt Josef Gott nie an oder verwirft ihn. Wir lesen es nicht. Aber was wir lesen ist, dass es zwei Situationen gibt, wo er genau das Gegenteil macht. Und zwar die erste Situation ist, dass der Mundschenk und der Bäcker nämlich ihren Grund für den Gemütszustand, wir hatten gerade davon gehört, diese blicken so ein bisschen traurig rein, dass sie ihren Grund erklären und die kurz auf die Träume verweisen. 1. Mose 40, Verse 7 und 8. Sie antworteten, wir hatten beide letzte Nacht einen Traum, aber es gibt niemanden hier, der uns sagen könnte, was unsere Träume bedeuten. Josef sagt, nur Gott kann Träume deuten. Erzählt mir, was ihr geträumt habt. Ja? Josef stellt nicht sich heraus und sagt, hey, ich bin der Traumexperte, Josef, ich hatte schon mal Träume und wusste, was die bedeuten und so weiter. Sondern Josef bezeugt als allererstes die Größe Gottes. Er gibt Gott die Ehre. Ja? Und hier seinen Mitgefangenen gegenüber, da fällt es vielleicht auch noch ganz leicht, die sind so tendenziell auf seiner Ebene und er ist ja der Verwalter im Gefängnis, vielleicht so ein bisschen höher gestellt oder so. Das hat sowas wie, wenn wir unseren Arbeitskollegen sagen, ja, ich habe nicht den Rat, aber weißt du, wenn ich nicht weiter weiß, dann bete ich zu Gott und dann weiß ich oft weiter. Oder ich lese in der Bibel und weiß dann weiter und darf ich auch für dich beten? Ja, das hat diesen Anklang. Das ist das im Prinzip, was Josef da umsetzt. Er verweist auf Gott als allererstes. Aber er geht auch noch weiter, der Josef. Nämlich dann, wo er zum Pharao berufen wird. Ja? Der Pharao hat nämlich auch diese zwei Träume. Der Mondschenk erinnert sich an Josef. Und als er dann vor dem Pharao steht, sagt Josef Folgendes. Es steht nicht in meiner Macht, das zu tun, Majestät, also die Träume zu deuten. Nur Gott kann es. Aber er wird ihnen sicher etwas Gutes ankündigen. Ja, er hat auch den Mut, selbst vor dem Pharao Gott zu bezeugen. Und er hätte allen Grund gehabt, ja irgendwie auch an der Güte Gottes zu zweifeln in dem ganzen Szenario, ja, in dem ganzen Setting des Gefängnisses. Aber trotzdem bezeugt er ihn und ehrt ihn. Selbst da, wo es gefährlich wird, nämlich vor dem Pharao, hätte es auch durchaus anders ausgehen können, Gott als den Allmächtigen, der damit auch über dem Pharao selber steht, zu bezeugen. Er bezeugt es durch sein Reden. Als Paulus und Silas im Gefängnis sind im Neuen Testament, ehren sie Gott auf andere Weise. Sie haben keine Gesprächspartner. Vielleicht war das die Rahmenbedingungen einfach anders. Die waren irgendwie in einer Haft weiter weg. Aber was sie machen, um Gott die Ehre zu geben und zu bezeugen, sie stimmen Loblieder an. Sie singen Gott zu. Und beides ist möglich. Zeugnisse in schlechten Zeiten, in Zeiten, wo objektiv man sagen kann, Josef geht es schlecht, Paulus und Silas geht es schlecht, dir geht es schlecht. In den Momenten, wo man Gott bezeugt, in diesen Situationen, sind das die authentischsten und besten Zeugnisse, die man geben kann. Das sind die Momente, wo Leute fragen, Moment, dir geht es doch so schlecht und trotzdem glaubst du an diesen guten, allmächtigen Gott? Das sind die Momente, wo wir wirklich Unterschiede machen können. Trotz schlechten Zeiten Gott zu ehren. Wie willst du Gott Ehre auch in schweren Zeiten geben? Drittes Prinzip. Gut und ehrlich reden. Wir reden immer über unsere Situation, ja? Oft mit anderen, aber immer mit uns selber über unsere Situation, in der wir gerade unterwegs sind. Nämlich in unseren Gedanken. Ja? Stets sind wir am Reden darüber. Oft auch, was uns gerade an Unrecht passiert ist, wie schlecht es uns doch gerade geht oder wie schlecht es anderen gerade geht. Ja? Wir haben eine Tendenz dazu, in diesen schlechten Zeiten im Selbstmitleid und auch anklagend oft gegenüber anderen Personen zu versinken. Hätte diese Person doch anders reagiert, dann wäre das jetzt nicht so. Boah, ich habe mich einmal auf meinen Ehepartner verlassen und wieder werde ich enttäuscht. So, kennt ihr diese Gedanken? Ja? Josef geht damit anders um. Ja? Josef hat nämlich gerade diesen Traum des Mundschenks gedeutet und formuliert dann an ihn eine Bitte. Denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Denn ich wurde aus meiner Heimat, dem Land der Hebräer, entführt. Und jetzt sitze ich hier im Gefängnis, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe. Josef macht Folgendes. Erstens, er formuliert eine Bitte. Es ist nie schlimm, auch Bitten zu formulieren, wenn man Hilfe braucht. Oft sind wir zu stolz, meinen, wir können das selber lösen. Aber Stolz ist ja auch eine Überschätzung des Selbst. Und ich glaube, wir sollten als Christen dann ganz im Gegenteil auch demütig sein und sagen, hier hört mein Bereich, meine Kompetenz auf und ich brauche Hilfe von anderen und ich brauche Hilfe von Gott. Eine Bitte zu formulieren ist etwas Gutes. Die Not zu benennen ist vollkommen okay, in der man steckt. Aber das, was hier besonders ist, vielleicht sucht ihr immer noch das Besondere von Josef, ist, dass er nicht die Personen benennt, die dafür verantwortlich waren. Er übt keine Verunglimpfung, Verleumdung von Potiphas Frau zum Beispiel, obwohl er alles Recht dazu gehabt hätte. Ja? Er zieht auch nicht über seine Brüder her, obwohl er alles Recht dazu gehabt hätte. Er macht es nicht, er lästert nicht und hält sich damit schon an neutestamentalische Prinzipien. Jesus sagt nämlich Folgendes, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und Petrus ergänzt in einem Brief später, Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Ja? Es passt nicht zu Christen, schlecht über andere zu reden, auch wenn sie uns Unrecht zugefügt haben. Und das ist etwas, glaube ich, wo wir uns alle an die eigene Nase fassen können. Eine echte Challenge, aber Josef ist uns da ein gutes Vorbild, denke ich. Wie geht es dir damit? Fallen dir solche Stories und Personen ein? Gott hat einen anderen Plan für dein, für unser Reden. Josef kann uns ein echtes, gutes Beispiel sein. Und was macht Josef noch? Josef gibt uns ein Beispiel dazu, wie wir auch mutig Ratschläge geben können. Er hat gerade den Traum des Pharaos ausgelegt, erklärt, was er bedeutet hat mit diesen sieben guten Jahren und sieben schlechten Jahren. Und da endet ja eigentlich sein Job, oder? Er wurde ja nur gefragt, kannst du die Träume deuten? Aber trotzdem redet Josef einfach weiter, sehr, sehr verfänglich in Gegenwart des Pharaos. Josef redet weiter. Mein Rat lautet, dass sie sich einen weisen Mann suchen und ihn über ganz Ägypten setzen. Der Pharao sollte Minister nennen, die in den sieben guten Jahren den fünften Teil der Ernte als Steuern einziehen. Sie sollen alles Getreide der sieben guten Jahre in den königlichen Vorratshäusern in den Städten sammeln und aufbewahren. Auf diese Weise wird es genug Vorrat für die sieben Hungerjahre geben und das Volk wird nicht verhungern. Josef hat einen guten Ratschlag. Wir wissen nämlich, wie es ausgeht. Genauso wie Josef das nämlich vorschlägt, wird es umgesetzt. Und tatsächlich wird so eine große Hungersnot im Endeffekt für ganz Ägypten abgewendet. Ja? Übrigens auch ein guter Ratschlag für uns in den guten Jahren, sei es jetzt finanziell oder auch geistlich, Speicher anzulegen, von dem wir später zehren können, ja, ein gutes biblisches Prinzip. Ja, aber darauf will ich gar nicht so drauf hinaus, sondern vielmehr, Josef traut sich. Er ist mutig, einen guten Ratschlag anzugeben. Er nutzt die Gelegenheit, die Gott schenkt. Haben wir auch unsere Augen offen für gute Ratschläge für unsere Mitmenschen? Insbesondere auch, wenn wir selber nicht in so einer guten Situation sind? Man muss auch aufpassen. Es gibt Menschen, die haben immer Ratschläge. Ja? Und es gibt Menschen, die haben nie Ratschläge. Und ich glaube, beides ist verkehrt. Weil zu bestimmten Situationen kannst auch du mit wenig Lebenserfahrung, wenn du das selber so siehst vielleicht, etwas beitragen. Davon bin ich überzeugt. Wir sollten aufpassen, ist ein Ratschlag angebracht oder passend? Und die Weisheit darüber zu entscheiden, kriegen wir nur mit dem Blick nach oben. Weisheit hat immer den Blick nach oben. Ein Gebet, Herr, was darf ich weitergeben? Soll ich das weitergeben? Soll ich das nicht weitergeben? In der Situation ein Stoßgebet oder auch im Voraus, Herr, bitte gib du mir eindeutig ein Zeichen, welche Ratschläge ich dir was der Person dann geben darf. Wie möchtest du zukünftig mit Ratschlägen für andere umgehen? Solltest du diese mehr prüfen oder solltest du mutiger werden? Und das letzte Prinzip und vielleicht das wichtigste Prinzip. Das Prinzip auf Gottes Plan vertrauen. Schauen wir uns nochmal Gottes Plan des heutigen Abschnittes kurz zusammengefasst an. Gott hat die Umstände folgendermaßen geführt. Er hat dafür gesorgt, dass Josef die Gunst des Gefängniswärters hatte und damit eine Aufgabe und etwas zu tun. Er hat dafür gesorgt, dass Josef der Fürsorger für den Bäcker und den Mundschenk war. Gott hat dafür gesorgt, dass Josef die Träume der beiden auch tatsächlich auslegen konnte. Der Mundschenk vergisst Josef aber, Gott öffnet dem Mundschenk an der richtigen Stelle die Augen, damit er sich an Josef in der wichtigen Situation erinnert. Gott sorgt dafür, dass Josef die Träume auslegen und sogar noch mehr einen Ratschlag geben kann. Und er sorgt dafür, dass der Pharao dies auch wirklich annimmt. Welch ein Irrweg durch diese Situation. Welch eine Führung Gottes. Im Nachhinein ergibt jeder einzelne Schritt Sinn. Josef musste ins Gefängnis, damit er auf den Mundschenk trifft, damit der Mundschenk später dem Pharao Bescheid gibt, damit der Josef dann vor dem Pharao ist, dem den Ratschlag geben kann und später einmal der Retter seiner Familie werden kann. Ja, dann das geht weiter. Dadurch, dass Josef in dieser Position ist, kann er seine ganze Familie vor der Hungersnot bewahren und die Familie kann wirklich zu dem großen Volk in Ägypten heranwachsen, das einst Abraham schon verheißen worden ist. Welch ein wunderbarer Plan Gottes. Am Ende ergibt das alles Sinn, oder? Hiob ist ein Mann in der Bibel, dem erging es ähnlich. Er hat alles verloren und später hat Gott wieder alles zu einem guten Ende geführt und er hatte noch viel mehr. Es gibt ein Zitat, ein weltliches Zitat, was verschiedensten Leuten mal zugeschrieben worden ist, aber von einem mir relativ unbekannten spanischen Autor wohl stammen soll. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Ich würde es gerne umformulieren. Am Ende macht Gott alles gut. Und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist das auch noch nicht das Ende, das Gott im Sinn hat. Ja. Die Geschichte von Josef, von Hiob und vielleicht auch dieses Zitat, die klingen immer mit so einem irdischem Erfolgserlebnis an, oder? Mit Reichtum und Gesundheit. Aber unsere Erfahrungen im Leben und im Neuen Testament zeigen tatsächlich etwas anderes. Das Ende auf dieser Welt scheint nicht immer gut zu sein. Paulus verstirbt im Gefängnis. Wir kennen Menschen im Umfeld, die nicht geheilt oder aus ihrem Leben elend gerettet werden. Und ich habe mich gefragt, aber was wäre denn das Beste für den Menschen? Und das Beste für die Menschen, mehr noch als dieser vergängliche Reichtum und Anerkennung, ist es, wirklich erlöst und im Frieden zu sein mit dem allmächtigen Gott und bei ihm zu sein in der Herrlichkeit, in dieser Welt ohne Leid und Tränen, im Himmel bei unserem himmlischen Vater. Denn das Beste ist bei unserem Herrn. Das beste Ende ist bei unserem Herrn und das Beste kommt zum Schluss. Paulus formuliert es so: Sterben ist mein Gewinn. Auf Leiden folgt Herrlichkeit. Aber wie diese aussieht, diese Herrlichkeit, das ist Gottes souveräne Entscheidung. Hast du Vertrauen in Gottes guten Plan? Möchtest du ihm vielleicht wieder neu vertrauen? Ich möchte euch noch ein weiteres außerbiblisches Beispiel geben. Ein Mann, der im Gefängnis saß, weil er sich für Gottes Wahrheit eingesetzt hat. Mit dem Blick auf seinen Tod verfasste er ein Gedicht, dass Gott das ganze Vertrauen zuspricht und Christen seither tief berührt. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast, und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Es war Dietrich Bonhoeffer. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Josefs Geschichte, Diese Zeit im Gefängnis, diese schlechte Zeit beeindruckt mich. Weil Josef trotz der Umstände, trotz dieser schlechten Zeit bestimmte Prinzipien weiterlebt. Und ich glaube, Gottes Willen für diese Zeit erfüllt. Und was möchtest du heute davon mitnehmen als deinen persönlichen Schatz? Und das können nur Doppelpunktfragen sein, weil so konkret war ich nicht in der Anwendung, das weiß ich. Und ihr müsst es noch für euch übersetzen. Was bedeutet es, wenn du Aufgaben zum Beispiel konkret aktiv angehen möchtest? Was möchtest du heute mitnehmen? Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Wie möchtest du mit deinen Aufgaben trotz eventuell schweren Zeiten umgehen? Wie willst du Gott Ehre auch in schweren Zeiten geben? Wie möchtest du über Unrecht und dir feindliche Personen reden? Wie steht es mit deinem Vertrauen in Gottes gutem Plan? Möchtest du es erneuern? Ich lade dich ein, dass du dir ganz persönlich jetzt dazu Gedanken machst. Herr Jesus, ich danke dir für dieses wunderbare Beispiel von Josef, das du uns gegeben hast, von dem wir viel lernen dürfen. Ich danke dir, Herr, dass deine Pläne wahrhaftig gut sind. Ich bitte dich, Herr, dass du unser Vertrauen an dich und deine Pläne erneuerst, dass wir dir immer mehr vertrauen. Du darfst uns auch herausfordern, dir zu vertrauen, Herr. Du weißt, was ein jeder sich jetzt für sich mitgenommen hat. Ich bitte dich, dass wir das tief in unsere Herzen schließen und mitnehmen. Amen.